Moin ihr Lieben, heute ist Montag, der 15. Dezember und ihr hört die 309. Folge des Volksparkgeflüsters, einem Podcast über den Bundesligisten Hamburger Sportverein. Für euch an den Mikrofonen sitzen heute Lars,
Lasse
und Jan.
Schön, dass ihr dabei seid, viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich nicht von dir gehen.
Hier ist sie also, unsere nächste Podcast-Folge für euch. Und es ist eine Podcast-Folge nach einem HSV-Auswärtsspiel. Und ja, wie ihr wisst, ist es bis dato in dieser Saison so, dass die Auswärtsfolgen, ich sag's mal so, nicht ganz so euphorisch starten, weil wir auswärts bis dato noch nicht so wirklich unser PS auf die Straße bekommen. Dazu später mehr im Laufe der Folge, da werden wir sicherlich drauf eingehen im Zusammenhang mit unserem Spiel in Hoffenheim. Bevor wir das aber im Einzelnen machen wollen, auch das ist Usus, schauen wir noch einmal so ein bisschen, was sonst in der Liga passiert ist. Und ja, man, so das ein oder andere zum Schmunzeln, das ein oder andere Schmankerl, ist doch da dabei. Wir haben eben in der, das kann ich glaube ich verraten, im Vorgespräch schon so ein bisschen geflaxt und auch ein bisschen gelacht. Und insbesondere, wenn man sich einfach mal anguckt, unser lieber Luca hat die Latte, was das Tor des Monats oder vielleicht sogar das Tor des Jahres angeht, natürlich in der vergangenen Woche wahnsinnig hochgelegt. Aber Jan, er liegt da nicht, seine Latte liegt da nicht alleine, oder?
Das ist richtig. Es könnte sogar passieren, dass er noch nicht mal Tor des Monats wird, denn Samstagabend dachte sich der neue Terrier in Leverkusen, der alte Terrier war ja Berdi Vogts, als er an der Seitenlinie war, die wenigsten werden es noch wissen, aber war er wirklich mal. Terrier, sagen natürlich die Frankophilen, hat es geschafft, einen richtigen Scorpion-Kick zu machen, also Flugkopfball und dann quasi den Kopf verpassen und mit der Hacke den Ball reinmachen. Da dachte ich schon so, boah, das ist auf jeden Fall eigentlich, weil er es halt im Fliegen macht, nochmal eine Ecke geiler, muss man leider sagen, als Lukas Tor. Wobei auch der Kamerad Höhler aus Freiburg gestern Abend auch ein ziemlich geiles Tor gemacht hat. Chippt sich den Ball einmal kurz selbst hoch, dann Seitfallzieher und der geht ja wirklich oben in den Knick rein. Sodass man sagen muss, der Dezember schüttelt nochmal ordentlich am Tor des Monats Baum. Das könnte echt knapp werden für Luca, dass er nachher mit einem supergeilen Tor noch nicht mal Tor des Monats bekommt, eigentlich die Mindestauszeichnung. Denn ich glaube, du musst Tor des Monats gewinnen, um Tor des Jahresauswahl zu kriegen. Und das kann uns im Sinne von, das kann Luca passieren, dass er wirklich gegen richtig krasse Gegner antreten muss. Also das waren schon herausragende Dinger.
Da muss der HSV erst wieder kommen und die restlichen Gegner alle zur Höchstleistung in Sachen Schönheit der Tore anspornen. Ne?
Genau.
Das geht's wieder nicht.
Genau so ist es. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Luca das als Ansporn sieht für weitere Taten. Ob es dann noch im Dezember ist, mir soll's recht sein. Ansonsten denke ich mal, hat er noch das ein oder andere in petto, was er im Zweifel dann für die Tore des Monats Januar bis Mai 2026 und damit auch seine Nominierung für das Tor des Jahres nicht nur 25 vielleicht, sondern auch 26 in den Ring werfen kann, das natürlich mit einem gewissen Maß an Zwinkern in den Augen gesagt. Wir nehmen das natürlich alles liebend gerne an. Aber auch so statistisch, also wenn wir jetzt über schöne Tore, über einzelne Aktionen gesprochen, aber auch statistisch, was wir ja auch ganz gerne mal machen, so ein bisschen in die unterliegenden Parameter, Grüße nach Dänemark, zu schauen, was die Spieler angeht. Auch da ist das ein oder andere dabei gewesen, was ja einfach, ja, wie soll ich sagen, Ausreißer sind oder wo der Eye-Test dann einfach nicht zum Ergebnis passt. Ich weiß, Jan, auch da hast du so ein bisschen dich mal eingegraben in die Zahlen und ein, zwei Skurrilitäten zutage gefördert.
Genau. Gestern Abend hat ja Stuttgart in Bremen 4-0 gewonnen und dabei ist das unwahrscheinlichste Tor der Saison gefallen, denn die Torwahrscheinlichkeit bei Leveling war bei 1,6% und trotzdem mit 122 km/h und das Dach, juhe. Also ich hab vor zwei Wochen schon mal gesagt, wenn du kein Ticket kaufst, kannst du nicht im Karussell fahren. Also du musst es halt probieren und nur wenn du es probierst, kannst du überhaupt treffen. Und ich glaube, nach dem Motto ging das Ding auch einfach rein. Krass, 1,6%. Und dann noch eine andere skurrile Zahl von gestern Abend. Im Spiel gestern Abend beim FC Bayern zu Hause gegen Mainz 05, auch ja das Debüt von Urs Fischer. die Zahl der angekommenen Pässe. FC Bayern 885, Mainz 05 104. Der FC Bayern hat 8,5 Mal mehr Pässe gespielt als Mainz 05, trotzdem 2:2. Das zeigt mal wieder, dass es im Fußball viele Parameter gibt, viele Zahlen gibt, die vielleicht nice to know sind, aber die letztlich, Stichwort verdient, unverdient, ich kann mit dem Begriff nichts anfangen, aber es ist nur mal ein Fußballbegriff, vollkommen egal sind, denn letztlich, es zählt das 2:2 oben links in der Ecke und das zählt, die haben einen Punkt geholt und das ist vollkommen egal, ob du die dominierst mit 800, mit wahnsinnigen 885 Pässen. Bei uns waren es am Samstag so 450-350, das ist so eine normale Bundesliga-Zahl, aber 104 ist schon erschreckend wenig.
Ja, jetzt ist es halt Urs Fischer Fußball, ne? Uneingespielter Urs Fischer Fußball.
Ja, und um die Zahlen hier noch skurriler zu machen, nicht erfolgreiche Pässe sind bei Mainz 73 und bei Bayern, kurz grob überschlagen, 86. Also da sind die absoluten Zahlen nahezu gleich bei 8,5 mal mehr erfolgreichen Pässen.
Passbar.
Ja, interessant, schön, bemerkenswert und keins von den Attributen, sage ich mal ganz offen, für mich passt auf den Auftritt unseres HSV in Hoffenheim, den wir am Samstagnachmittag gesehen haben. Mit 1:4 mussten wir uns am Ende in Sinsheim geschlagen geben. Und ich bin ganz ehrlich, für mich war die Startelf gar nicht mal so überraschend. Also, dass Jean-Luc Dompé gar nicht im Kader steht. Ich weiß nicht, ob das vorher klar kommuniziert wurde. Ich hatte das so in der Klarheit nicht mitgenommen. Aber insgesamt war ich erstmal von der Aufstellung auch mit Jonas Meffert auf der 6 zusammen mit Sami Lokonga fein. Hatte eigentlich mit etwas Ähnlichem gerechnet und damit war ich fein. Und ja, wie soll ich sagen, das Spiel war aber aus meiner Wahrnehmung im Grunde vom Anstoß weg keins, auf das wir einen echten Zugriff hatten. Lasse, gehst du da mit von der ersten Minute an oder würdest du sagen, dass du noch mehrere Phasen gesehen hast in der ersten Halbzeit? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich damit fast ein bisschen schwer bei diesem Spiel.
Also der einzige Zugriff, den der HSV so wirklich hatte, war aufs Stadion und auf die Stadionkapazität. Ja, weil da wohl so roundabout 15.000 HSVer da waren, also das war schon krass. Das war, ich will nicht sagen Heimspielatmosphäre, weil der Volkspark hat dann doch nochmal diesen speziellen Touch, den die SAP Arena heißt ja gar nicht mehr, ne? Die das Stadion in Sinsheim nicht hat, sagen wir so. Und ja, rein spielerisch, also ich habe das Spiel in der Kneipe geguckt, war vorher auf dem Weihnachtsmarkt und danach noch ein bisschen unterwegs. Von daher war ich jetzt nicht hundertprozentig konzentriert wie zu Hause vom Fernseher, auch nochmal, um mir die ganze Wahrheit zu erzählen. Ich habe aber trotzdem, ich war noch nicht in einem Status, wo ich das Spiel nicht konzentriert verfolgen konnte. Dementsprechend habe ich geguckt, was passiert jetzt? Ich hatte ja, meine Hoffnungen waren geteilt gegen Hoffenheim, weil ich Hoffenheim ja auch schon für eine sehr gute Mannschaft halte. Ja, und eigentlich waren schon die ersten Hoffnungen in der 8. Minute dann auch schon vorbei, weil irgendwie am Anfang plätscherte das Spiel so dahin. Man hat aber schon gesehen, dass Hoffenheim schon das Spiel ernst genommen hat und auch, ich will nicht sagen, von Minute 1 die bessere Mannschaft war, weil am Anfang war es noch so minimal so ein Abtasten. Aber mit der ersten richtigen Chance geht Hoffenheim dann eigentlich auch schon in Führung. Ne? Das ist dann das Ding von Grisha Prömel, wo Burger halt im linken Halbfeld viel zu viel Platz hat und die Kugel auf den Elfmeterpunkt hebt, dann kommt Pröbel rein und ja, wird von Muheim gar nicht verfolgt, kommt völlig frei zum Kopfball und haut das Ding rein. Also da konnte er sich aussuchen, wo er das Ding hinköpft, mit welcher Geschwindigkeit das Ding reinköpft. Also es war wirklich auf dem Servierteller. Auch die Entstehung, da griff keiner irgendwie den Burger an. Also das war wirklich, ich will nicht sagen wehrlos, dieses Tor, aber irgendwie ja, irgendwie auch ein bisschen traurig, dass wir da so früh schon so in Rückstand geraten.
Das Ganze passiert ja, zumindest in meiner Erinnerung, unmittelbar nach einer Szene, wo der Schiedsrichter Renzi ermahnt hat, den Ball nicht wegzuschlagen, wo er einen Zweikampf abgepfiffen hatte in einem vermeintlichen Laufduell in Richtung gegnerisches Tor, wo ein Stoßen von Renzi eben geahndet wurde, wo er den Ball dann noch wegschlägt, wo der Schiedsrichter noch sagt, hier, Freundchen, das machen wir nicht. Und der Freistoß wird in meiner Erinnerung noch nicht mal sagenhaft schnell ausgeführt, geschweige denn war das eine Seitenverlagerung, auf die der HSV nicht vorbereitet war, sondern der HSV hatte das gesamte Spiel, also es war kein überfallartiger Angriff, im Gegenteil, von da, wo die Flanke geschlagen wird, ja sowieso nicht. Aber der HSV hat in dem Moment, so habe ich das gesehen, eigentlich überhaupt keine zureichende, ja, links-rechts verschiebende Bewegung in seiner defensiven Ordnung, sondern wir sind im Grunde genommen fast wie ein Standbild dabei geblieben. Der Flankengeber war ungestört, konnte sich den Ball zurechtlegen und reinflanken. Und letztlich ist es dann ja auch Miro Muheim, der eben das Einrücken, das Einschieben nicht richtig macht, egal ob da Abstimmungsprobleme vorlagen oder klassisch, das hatte was von nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und am Ende des Tages war Prömel ähnlich frei wie später Rayan Philipp beim Elfmeter. Und mit leider dem umgekehrten Ergebnis. Das war der dümmstmögliche Start in dieses Spiel. Und wenn du dir das anguckst, was die Y-Scout-Daten da auch für die erste Viertelstunde des Spiels hergeben, nämlich 75% gewonnene Duelle für Hoffenheim und 25% gewonnene Duelle für den HSV. Andere Parameter möchte ich da noch gar nicht so rausnehmen. Aber das ist das, was ich eben meinte. Von Anfang an haben wir keinen Zugriff auf dieses Spiel gehabt. Wir haben die Duelle nicht gewonnen. Und wenn zweite Bälle kamen, sind die mit einer einfaches für die Hoffenheimer Spieler, den Körper dazwischen zu stellen, den Ball abzuschirmen und ihn wieder in das eigene Aufbauspiel zurückzulenken. Wenn es mal zwei Kämpfe gab, sind die mit einem einfachen Reinstellen eines Körpers beendet gewesen. Und wahrscheinlich sind die Duelle, die wir gewonnen haben, dann lange Bälle vorne rein, wo dann Toruna Riga oder Vuskovic eben ein Defensiv-Kopfball-Duell gewinnen. Das sind ja auch Duelle. Aber alles, was im Spielaufbau, was im Mittelfeld war, hatte ich das Gefühl, haben wir keinerlei Zugriff, sind die Räume viel zu groß, die Lücken zwischen den Mannschaftsteilen bei uns viel zu groß. Und am Ende war es viel zu einfach für Hoffenheim und am Ende eine logische Konsequenz schon in der 8. Minute.
Was mir aufgefallen ist, wenn man auf den Y-Scout-Report guckt, ist da ein extrem hoher Wert an langen Pässen. Der HSV beginnt direkt in der Anfangsviertelstunde mit 15%, hat im Schnitt über das gesamte Spiel 16% lange Pässe. Im Vergleich Hoffenheim hat einen durchschnittlichen langen Passwert von 6%. Das zeigt auch, dass der HSV es eigentlich gerade in der Anfangsphase ja fast nur über lange Pässe versucht hat, die aber nie wirklich irgendwie in der Spitze angekommen sind, weil der HSV auch irgendwie gar nicht breit aufgestellt war. Irgendwie hat man die Außen irgendwie wirklich gar nicht nutzen können. Die waren irgendwie gar nicht ins Spiel eingebunden tatsächlich. Wie gesagt, ich versuche hier meine Liste durchzuhangeln, aber ich habe kaum Notizen. Denn das nächste, was ich habe, ist das zweite Gegentor, wo man dann sagen muss, da macht Hoffenheim auch stark. Das ist ja schon fast Barcelona-esque, was sie da machen. Also schon Tiki-Taka, hat der Mensch in der Zusammenfassung gesagt. Und das kann man auch schon so sagen. Touré tankt sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch, spielt dann flach in die Mitte. Über Ranac und Haidari landet der Ball dann im Rückraum bei Prömel, der dann direkt auf Karabak in den Strafraum weiterleitet. Ja, und das ist unfassbar, wie der den Ball annimmt. Mit dem Außenrist. Er dreht sich dabei noch so halb und spitzelt den Ball dann aus 6 Metern ungefähr ins linke Eck. Also das war schon, für einen Innenverteidiger war das schon eine starke Aktion von Kabak, muss man echt sagen. Also wie er den da mitnimmt, ich glaube Muheim lässt er da aussteigen, ne?
Ja, so Muheim.
Ja, Muheim sieht da ganz alt aus. Und dann, ja, diese mit dem Außenrist, einmal so eine halbe Drehung und dann da reingespitzt, das war schon wirklich, auch die Kombination vorher, muss man sagen, das war wirklich höchstrig hübsch rausgespielt und ganz technisch hochanspruchsvoll auch reingemacht. Also Hut ab, das war ein toll rausgespieltes Tor. Da sahen wir halt leider nur ganz alt aus.
Ja, im 16er gilt das, was ich jetzt sage, nicht. Außerhalb aber schon anfangs des Spiels, erste Viertelstunde, hatten wir eben, wo auch das Führungstor fällt für Hoffenheim, habe ich das Gefühl gehabt, dass Hoffenheim einen deutlich physisch ekligeren Gegner erwartet hat. Häufig die Bälle direkt weitergespielt hat, Zweikämpfe im Zweifel gar nicht erst aufkommen lassen und wenn ja, wie gesagt, mit einem Körper dazwischen sie abblocken und den Ball laufen lassen und gar nicht erst in Duelle kommen. Da hatten wir ja eben schon gesagt, da fehlte es so ein bisschen an Gegenwehr, an Gedankenschnelligkeit, an Handlungsschnelligkeit. Und jetzt sind wir ja hier Mitte oder in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit angekommen. Und ich glaube, jetzt war der Zeitpunkt erreicht, wo einmal durch die gesamte Hoffenheimer Mannschaft die Awareness angekommen ist, der HSV tut uns heute nicht weh. Denn diese Tiki-Taka-Ballstaffetten, die haben sie am Anfang gar nicht versucht, weil sie Angst hatten oder ihre Wahrnehmung wäre gewesen, vermutlich, wenn wir das so spielen und so auf engerem Raum uns die Bälle so ein bisschen hin und her ticken in der gegnerischen Hälfte, dann rumst es auch mal und dann tut es im Zweifel auch mal weh. Aber sie waren sich, so hatte ich das Gefühl, vor dem 2:0 mittlerweile relativ sicher, das tut heute nicht weh. Und auch da, du hast es richtig gesagt, wie ich finde, da war kaum eine Gegenwehr. Miro Muheim sieht wieder schlecht aus im Zentrum. Das hat für mich nichts mit, wir wollen dieses Gegentor mit aller Kraft und wenn es der eine nicht schafft, dann macht es eben der andere einer für den anderen verteidigen. Das habe ich nicht gesehen, in der gesamten Szene nicht. Und das ist für mich der rote Faden, der sich durch diese komplette erste Halbzeit so ein bisschen zieht, dass Hoffenheim nicht glänzen musste, um aber ungefährdet und wie ich auch finde verdient mit einer 2-Tore-Führung in die Pause zu gehen.
Das war alles viel zu schnell für uns. Also wir kamen überhaupt nicht mehr hinterher. Und wenn diese Hoffenheimer Maschine einmal ins Rollen kam, dann waren wir, man muss es einfach so sagen, in der Defensive, in den entscheidenden Szenen waren wir überfordert. Und das meine ich so böse oder nicht böse, wie sich das anhört. Also man hat es einfach gesehen, dass die an uns gestellten Aufgaben, die noch nicht mal jetzt, ich glaube, alleroberstes Regal waren, aber schon ein gutes Regal, die konnten wir nicht erfüllen, in keiner Art und Weise. Weder defensiv noch offensiv. Wir waren in allen Belangen unterlegen und das zieht sich über 90 Minuten hindurch.
Richtig. Und lass uns einfach das Spiel abrunden, lass uns die zweite Halbzeit vielleicht direkt dazu nehmen, weil wir alle haben das Spiel gesehen.
Eine Sache wollte ich noch sagen,
ja, und zwar, hau raus.
Wir haben ja diese eine Chance in der 42., wo Baumann eingreifen muss, was wirklich gut rausgespielt war von Baldé, der da nach einem Konter auch von der Strafraumkante abzieht und da muss Baumann sich auch lang machen, mit ein bisschen Glück geht das Ding vielleicht rein, ist dann der Anschlusstreffer. Ob es dann was gebracht hätte, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil ich glaube nämlich nicht persönlich, dass das jetzt irgendwen aufgeweckt hätte oder irgendwie was am Spiel verändert hätte. Was mir aufgefallen ist bei der ZDF-Zusammenfassung, dass der Mensch, der das Spiel kommentiert hat, gesagt, jetzt macht der HSV wieder mehr Druck und irgendwie Sturmlauf aufs Tor. Da dachte ich auch, nee, also das habe ich bei bestem Willen nicht gesehen. Also für mich war das, ein Funke war das vielleicht. Mehr habe ich da vom HSV nicht gesehen. Und wenn, war es nichts, womit Hoffenheim nicht gerechnet hat, weil Hoffenheim hat den HSV auch dann ein bisschen kommen lassen, weil sie gemerkt haben, da geht heute nichts.
Also das passt, wenn überhaupt, zu den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, denn da war für mich so bis zur 57. eigentlich die beste Phase des HSV. Wir wechseln aus, Philipp kommt rein, Kutschuleichwili geht raus und dadurch kommt ein Positionswechsel zustande. Baldé muss die gesamte rechte Außenbahn beackern, Philipp steht links vorne. Und ja, wie es halt so ist, wir wollen ja nicht immer jetzt, also wir legen den Finger in die Wunde, das machen wir ja auch, finde ich auch gut. Vielleicht auch so ein positiver Funke, um das Wort von Lasse von eben mal aufzunehmen. Die 10 Minuten waren jetzt nicht so ganz grottenschlecht. Und wenn vielleicht der Schuss von Muheim, der ein Riesenstrahl war, links oben im Knick einschlägt. Aber an so einem Tag, wie der war, passiert dann eben eher das, was Ryan Philipp in der letzten Minute passiert, als dass so ein Ball von Muheim oben links in Knick einschlägt. Baumann holt den halt ganz geil raus. Wenn der 10 Zentimeter weiter oben ist, dann kriegt er den nicht mehr und dann schlägt der oben ein. Dann steht es 2-1 und dann eben ist es wieder ein komplett offenes Spiel. Wer weiß, was dann passiert, aber er geht eben nicht rein. Und dann, also es war Samstagmittag, ich musste Samstag arbeiten und saß dann auf der Couch und dann hat Hoffenheim mit mir das gemacht, was auch im HSV gemacht hat. Die haben so langsam uns eingeschläfert und eingewickelt und eingelullt. Und irgendwie hat man so gemerkt, so, ja, die lassen uns so ein bisschen am langen Arm verhungern. Und dann auf einmal, aus so einer langen Ballbesitzphase, fällt dann eigentlich folgerichtig das 3:0. Lemperle macht dann das 3:0. Ja, da können wir jetzt drüber reden, ob das ein Foul an Capaldo ist. Ich will da gar nicht reingehen, denn in der Gesamtbeschau ist das für mich komplett zu vernachlässigen. Das spielt keine Rolle im Ergebnis. Ich weiß, dass Lars, du warst es, glaube ich, geschrieben hat, dass wenn es am Stürmer passiert, man da über Elfmeter redet. Ja, das, die Diskussion kannst du gerne führen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, der Take, finde ich. Es ist ein Kontakt, das ist ein Trikotzupfen da und es bringt den Abwehrspieler halt raus. Nur bei Abwehrspieler wird sowas halt, glaube ich, in seltensten Fällen gepfiffen, beim Stürmer halt häufiger. Und dann macht Lemper das 13 und damit ist das Ding eigentlich durch. Dann wird noch Aslani eingewechselt. Vielen Dank dafür. Den haben sie bis dahin geschont. Und dann ist das Spiel eigentlich mit dem 4:0, ist dann der Deckel drauf. Und wir sind völlig chancenlos bist. Also zu dem Zeitpunkt 72. Minute.
Darf ich ganz kurz zu der Szene vorm 3:0 was sagen? Das ist vollkommen richtig. In unserer Gruppe habe ich das geschrieben, weil es mich, mir ging es da ehrlich gesagt natürlich darum, im Zweifel ein Gegentor des HSV vom Board zu nehmen. Ja, völlig klar. Das ist aber für mich einfach eher so ein Fall von, wer A sagt, muss auch B sagen. So, und wir reden immer von Vergleichbarkeit, von Linie, von diesem und jenem. Und wenn ein klares Trikotziehen da ist, dann wird das gegen einen verteidigenden Spieler immer geahndet in dieser Form. Und im Zweifel, wenn es einfach weitergelaufen wäre, hätte es vielleicht sogar als klare Fehlentscheidung gereicht, um einen Elfmeter zu geben. Und dann einfach zu sagen, ja, das ist dann internationale Härte, wenn es der Stürmer macht, finde ich persönlich falsch. Aber mir ist auch ganz wichtig, an der Stelle genau das zu sagen, Jan, was du auch gesagt hast. Es kann völlig dahinstehen an diesem Nachmittag im Kraichgau. Aus Sicht des HSV und des Ausgangs dieses Spiels.
Was ja auch zeigt, dass sie uns komplett dahergespielt haben, ist, dass wir eigentlich die bessere Zweikampfquote haben. Ab der 45. Minute bis zur 75. Minute haben wir die deutlich höhere Zweikampfquote, 53%, 57%, 60% über die als Bewegung. Und Hoffenheim ist bei 40, 35, 36. Also wir haben die Zweikämpfe gewonnen, aber es hat uns gar nichts gebracht, weil wir so tief standen, das sieht man ja an der Average Formation Line, dass wir den Ball gar nicht nach vorne gebracht haben. Und in dem Moment, wo wir den Ball nach vorne gebracht haben, stand Hoffenheim dann geordnet oder hat uns gepresst und der Ball war wieder weg. Also es war wirklich total, normalerweise bringt es ein bisschen was, wenn man sagt, man ist zweikampfstark. Das ist ja eigentlich schon mal der erste Schlüssel, um in so ein Spiel reinzukommen. Aber in dem Spiel hat uns die Zweikampfstärke gar nichts gebracht.
Das ist richtig.
Ganze 10 Dribblings haben wir im ganzen Spiel versucht. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Ne? Also, dass du mal, also Dribbling heißt ja immer auch mal mit Selbstbewusstsein und Vertrauen auf den Gegner zulaufen. Das haben wir 10 Mal. Gegen Bremen haben wir 40 Dribblings. Also, das ist katastrophal, was wir da abgeliefert haben in bestimmten Sequenzen. Und da sieht man einfach, dass das Fehlen von Jean-Luc Dompé in ein massives Loch reinreißt in sämtliche Offensivbemühungen des HSV.
Und wir reden auch häufig, und das ist der zweite Name, den ich an der Stelle gerne mal fallen lassen will, wir reden häufig davon, dass Sambi Lokonga unser offensiv denkender, defensiver Mittelfeldspieler ist. Und jetzt fehlte aber Rambo und wir haben offensiv keinen Impact. Und auch das ist, ich möchte überhaupt nicht Jonas Meffert hier stärker kritisieren als irgendeinen seiner Feldspieler, die mit ihm auf dem Feld standen. Gar nicht. Aber auch diese Personalie halte ich für wichtig dafür, dass wir einfach so wenig Umschaltsituationen hatten. Denn wenn du so tief stehst wieder und im Zweifel zumindest die Hälfte des Spiels mit oder knapp die Hälfte des Spiels mit Königsdörfer und Philipp und im Zweifel auch noch Balde, also mit den schnellen Spielern, die für 1-gegen-1-Situationen, die für Tempo-Gegenstöße, die für Konter-Umschaltfußball stehen und trotzdem kommst du nur auf 10 Dribblings im ganzen Spiel, dann ist ja deine Spielanlage, dein Umschaltmoment. Der Ball muss in eine Situation kommen, in der ein Spieler die Chance hat, ein 1:1 zu gehen. Unsere Bälle waren nach Balleroberung häufig gechippte Bälle, Halbflugbälle, die nicht in einer Ballkontrolle unseres Offensivakteurs mündeten, sondern in einem, ich sag mal, freien, umkämpften Ball. Den haben wir dann vielleicht gesichert, da kommt dann auch eine Zweikampfquote her. Nur, wo geht der Ball denn dann hin? Damit steht Hoffenheim plötzlich, kann sich wieder ordnen, steht wieder hinterm Ball und unsere Spielidee, unsere Spielanlage, nämlich über Tempo-Gegenstöße in die gegnerische Hälfte zu kommen, den Gegner offen sozusagen zu erwischen, ohne dass er Abstimmung in seiner Defensive hat und im Zweifel ein Gleich- oder Überzahlspiel sogar hinzubekommen. Das war sofort im Keim damit wieder erstickt, dass unser erster, ich sag mal, öffnender Ball hinten raus nach einer Eroberung, die sehr tief war in der Regel, nicht dazu geführt hat, dass wir mal einen Ryan Philippe, einen Renzi, einen Fabio Balde an den Ball bekommen haben, mit Wiese vor sich und erstmal ein paar Meter zum Tempo aufnehmen und in ein 1-gegen-1 überhaupt zu gehen. Da sind einfach unsere Angriffsbemühungen in Mittelfeldduellen, Zweikämpfen verpufft und es ist überhaupt nichts nach vorne passiert. Das war einfach kollektiv, wie ich finde, nicht gut. Und was mir beispielsweise aufgefallen ist, und ich habe ihn in einer der letzten Folgen als meinen Lieblingsspieler hier benannt, Nicolas Capaldo, ist für mich auch so ein bisschen jetzt Symbolfigur dafür, was wir gespielt haben. Denn wenn man sich anschaut, wie er, wie immer, nichts sich vorwerfen muss für Einsatz, für Kampfbereitschaft. Die habe ich wieder gesehen bei ihm. Aber er war nicht ein Teil eines, ich nenne mal, Uhrwerks. Das Rädchen Capaldo hat nicht gegriffen mit den um ihm rumspielenden Rädchen. Er turnte des Öfteren teilweise sogar auf dem rechten Flügel rum, war dort erster Anläufer. Das kann natürlich auch ein Impuls sein, um eine Mannschaft wachzurütteln. In den Situationen ist dann Sami Lokonga tatsächlich in die rechte defensive Verteidigerposition zurückgerückt. Aber selbst wenn Capaldo dort in Zweikämpfe gekommen ist, am Ball war, wenn er den Ball erobert hatte, hatte er niemanden zum Anspielen, hat im Zweifel abgebrochen und der Ball landete über spätestens der zweiten Station wieder bei Luka Vucevic oder Daniel Heuer-Fernandes. Mit dem Ergebnis, dass Capaldo sich wieder fallen lässt, der HSV den Ball hat, einen gechippten langen Ball spielt und das ganze Spiel von vorne losgeht. Und so hatte ich das Gefühl, dass insgesamt wir nicht die gute mannschaftliche Abstimmung zwischeneinander hatten. Das gepaart mit fehlender Spritzigkeit, fehlender auch irgendwie geistiger Schnelligkeit. Und dann kommt eben genau das raus, Jan, was du skizziert hast, nämlich es war in allen Belangen für uns am Samstag eine Nummer zu schnell.
Wenn man den Y-Scout-Report anguckt, was das ja alles nochmal unterstreicht, gibt es da eine Rubrik, die heißt Attacks by Flanks and Danger Level. Da sieht man, über welche Seite der HSV hauptsächlich gespielt hat. Da sieht man über die rechte Seite 17%, durchs Zentrum 81% und über links 2%. Das zeigt ja, dass die Spieler so zentral positioniert waren und die linke Seite quasi gar nicht stattgefunden hat. Es ja. ist ja Wahnsinn.
Also diese Prozentzahlen beziehen sich auf die aus dem Spiel herausgespielte XG-Zahl. Ne?
Genau.
Also das ist das.
Ja, genau.
Wir haben im Grunde genommen über 80% unseres XG durchs Zentrum und insgesamt waren es aus dem Spiel heraus ja nicht mal 1,0 XG.
Ja, Hoffenheim lässt nicht locker, die wollen weiterhin Tore schießen, bringt uns dann letztlich eine Kontersituation. Da finde ich den Pass von Vieira, der ist sensationell gut gespielt in den Fuß von Ryan Philipp. Aber da muss man auch sagen, da hat Baumann große Aktien drauf und normalerweise hält er den Ryan Philipp, schließt sehr früh ab, er gewinnt das Laufduell gar nicht, schließt dann ab und der Ball geht an den Unterarm von Baumann und dann steht es 4-1. Kai Dittmann im O-Ton, im Kommentar bei Sky, hat dann ein richtiges Fass aufgemacht, so nach dem Motto, jetzt kippt das Ganze, das war die Initialzündung und es ist ja eh so eine Riesenstimmung hier und dabei waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon die ersten Hoffenheimer auf dem Weg nach Hause, etwa zu 82., weil sie 4-0 führten und die paar, die da waren, sind schon gegangen. Ja, dann kriegen wir noch diesen Elfmeter in der 89. Ja, es werden noch Jatta und Paulsen eingewechselt durch. Und dann kommt dieser Elfmeter in der 89. Handelfmeter. Wouter Burger verursacht ihn beim Grätschen, spielt er den Ball mit der Hand. Ich habe das habe ich gar nicht gesehen. Dann zeigen alle Hand. Gut, das machen sie ja immer, dass alle Hand zeigen. Aber dann in der Wiederholung habe ich gesehen, ja, es war ein Handspiel und den Elfmeter kann man auch geben. Nur das Problem ist halt im Moment, wir haben halt eine Elferquote, wie ich beim Kicktipp. Also das ist halt komplett katastrophal. Wir haben im Elfmeterschießen gegen Kiel, haben wir 2 von 4 verballert. Und dann hat Ramsey den ersten gegen Wolfsburg verballert, jetzt den zweiten verknallt. Also wir haben von 6 Elfmetern haben wir 2 getroffen. Diese Quote ist desaströs, finde ich. Und aber auch da war für mich klar, selbst wenn der jetzt reingeht, da sind noch 3 Minuten, 4 Minuten zu spielen. Also ich bin gerne bereit, auch mal an Wunder zu glauben. Gibt es ja immer wieder, sagt ein bekannter deutscher Schlager. Aber also da habe ich echt gedacht, Freunde, jetzt ob jetzt 2-4 oder 1-4, das wäre fürs Torverhältnis gut gewesen. Aber ich glaube nicht mehr an ein Kippen des Spiels. Und dieser Elfmeter passt einfach dann auch zum ganzen Samstag.
Wenn man gemein ist, sagt man eigentlich, was scheißegal, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Für Ryan Philipp und insgesamt für sein Selbstvertrauen natürlich nicht, aber insgesamt am Spielverlauf hätte dieser Elfmeter nichts geändert.
Ja.
Wobei also natürlich jedes Tor für uns auch von der Tordifferenz zählt im Abschluss.
Ja, klar, natürlich.
Also ich habe mich, also wenn wir reden über die Tordifferenz und die ist wichtig und die kann am Ende ein Punkt wert sein, das wissen wir alle. Irgendwie wurmt mich aber, wenn du ein Spiel spielst, wie das jetzt am Samstag und du merkst einfach, und das merkst du ja auch als Spieler, sorry, tut mir leid, wir holen hier nichts, Punkt. So, diese Gewissheit hat doch jeder Spieler nach 60 Minuten 0-3. Dann noch so ein Ding, wie oft hat Miro Muheim es in dieser Saison schon versucht zu schießen und er schießt und er trifft endlich mal einen richtig geil. Ja, und dann fischt er den da raus. So, ich möchte dann im Zweifel lieber mit 0-3 vom Acker gehen, als da noch ein dummes Viert. Also ich will da eigentlich keine Tore mehr kassieren. Ich will auch eigentlich da gar nicht mehr großartig Ambitionen noch herbeireden oder taktisch versuchen, irgendwie hinzudrehen, zu sagen, komm, vielleicht wird hier noch irgendwas. Es ist halt kein K.O.-Spiel, sondern es ist ein Spiel, was im Zweifel dann nochmal 1, 2, 3 negative Ausschläge in der Tordifferenz gibt. Also ich habe mich über das 0-4 tatsächlich mehr geärgert, als dass der Elfmeter am Ende nicht reingegangen ist, was für die Tordifferenz am Ende des Tages gleich wichtig ist.
Genau das. Ging mir genauso. Das 0-4, sowas ist dann immer so, wo ich denke, oh, jetzt fangen sich noch so ein Ding da hinten ein. Das ist schön herausgespielt, aber letztlich ja, auch so ein bisschen FIFA im Modus Amateur gegen deinen Neffen. Also das ist halt...
Der ist 3.
Ja? Ja, der ist 3 und der hat den Controller nicht mal angeschlossen. Also
genau.
Das sieht halt einfach so richtig peinlich aus.
Das ist unangenehm. Das war unangenehm.
Das war wirklich unangenehm. Und dann denkst du daran, was du gesagt hast, 15.000 gefühlte Heimspielatmosphäre und dann sowas. Und völlig richtig, das Elfmeter, ja komm ey, dann rutscht er halt auch noch aus, ist halt auch noch sieht auch noch dämlich aus, aber passt zu dem Samstagnachmittag. Ich habe halt nur, das hat auch irgendwer geschrieben, ey, ist zum Glück nicht noch eine Verletzung oder die typische HSV-rote Karte.
Jetzt fehlt noch ein Platzverweis.
Das noch irgendwie, und es gab ja noch mal eine Szene, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Sambi war es noch einmal, unabsichtlich, aber wenn der einen Ticken zu spät kommt, dann tritt er den mit offener Sohle vors Schienbein, dann geht der runter. Also, na gut, egal.
Es ist, ja, ich will jetzt nicht sagen verhext, aber es ist irgendwie das bekannte Auswärtslied, was wir hier dummerweise gefühlt alle 14 Tage singen. Und eigentlich bin ich es leid, die Auswärtsplatte immer und immer und immer wieder zu spielen. Und,
die hängt leider auch ein bisschen.
Wir haben jetzt diese Situation, vor 2 Wochen haben wir noch gesagt, jetzt haben wir unsere Heimspiele zumindest gut gespielt, aber den Ertrag nicht eingefahren. Da haben wir gesagt, jetzt ist es irgendwie das Wort Krise haben wir nicht gesagt, aber ein Ergebnis, das stimmt nicht. Also der Ertrag passt nicht zum Aufwand und eigentlich das, was wir sehen, ist besser als das, was wir am Ende mitnehmen können. Glücklicherweise muss man sagen, also wir hatten auch gesagt, dass wir uns in die Situation manövriert haben, dann in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund sagen zu müssen, eigentlich müssten wir jetzt hier was mitnehmen, weil wir in anderen Situationen das halt haben liegen lassen. Und jetzt sind wir in der Situation, glücklicherweise diese beiden berauschenden Heimsiege gegen Stuttgart und Bremen auf der Habenseite zu haben, dadurch diese 15 Punkte zu haben, die wahnsinnig wertvoll sind für die Stimmung, fürs Umfeld etc. und auch dafür, und da möchte ich für werben, dieses Spiel in Sinsheim jetzt nicht überzubewerten. Denn wir haben ja einfach eine Mannschaft, die in einer Entwicklung steckt. Sie steckt nicht fest, aber sie steckt da drin. Und es kann und wird nicht immer nur bergauf gehen, sondern es gibt auch immer wieder Rückschritte. Und die sind für mich persönlich in der Form jetzt in Sinsheim wieder nicht zu erklären. So, das geht uns allen ein Stück weit so. Aber wir haben dieses Wechseln zwischen gutem Spiel und schlechtem Spiel und besserem Spiel und nicht so gutem Spiel. Was mir bis dato noch, ich sag mal, Hoffnung macht und mich das Ganze nicht so schwarz sehen lässt, ist, dass diese Mannschaft zumindest zwischen den Spielen bis dato immer eine hohe Resilienz gezeigt hat, aus Nackenschlägen, negativen Erfahrungen, das so positiv aufzuarbeiten und zu kanalisieren, dass darauf etwas Positives folgte. Das macht es nicht besser, dass wir diese negativen Spiele drin haben, aber ich war beispielsweise nicht zwingend davon ausgegangen, dass nach der ja bisweilen pomadigen 30 Minuten zu langen und dann auch noch mit einer argen Enttäuschung endenden Pokalgeschichte am Mittwoch ein derartiger in jeglicher Hinsicht toller Derby-Auftritt folgen muss. So, und deswegen ist für mich jetzt überhaupt nicht aus diesem Spiel, das jetzt ein schlechtes war, abzuleiten, dass das nächste Spiel auch schlecht sein muss oder dass alles wieder in Frage zu stellen ist, etc. Genauso wenig möchte ich daraus jetzt eine Regel machen und sagen, naja, wir hatten jetzt ein schlechtes, jetzt kommt wieder ein gutes, alles super, Frankfurt ist fällig. Das alles nicht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es aus HSV-Fan-Perspektive so, ja, wie soll ich das nennen? Geht euch das auch so bisweilen frustrierend macht? Einfach sagen, hey, was ist denn jetzt das wahre Gesicht? Lasse, du hattest das vorhin in unserer Gruppe geschrieben. Was ist denn jetzt der richtige HSV? Ist es der beflügelte Volkspark-HSV oder ist es der Auswärts-HSV? Einfach nur mal offen gefragt, gibt es für euch einen Ansatz zu sagen, Bauchgefühl, eher das oder eher das?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der HSV im Volksparkstadion überperformt. Wenn ich sehe, wie der HSV regelmäßig auswärts auftritt, wir in der Auswärtstabelle letzter sind und wir uns nie auswärts irgendwie fokussieren können, immer diese Wellenbewegung haben, dass wir im Volkspark dann wieder liefern, ist meine Meinung, dass der HSV eigentlich im Volkspark besser spielt, als er eigentlich ist. Also durch die Atmosphäre und durch die Symbiose mit den Fans, was ja, das ist ja wirklich krass. Also das ist schon lange, es war in der zweiten Liga auch schon krass, aber die momentane Situation, der Support war immer krass. Teilweise war der Support in der zweiten Liga in meinen Augen auch fast gleichwertig mit dem jetzigen. Aber was unterschiedlich ist, dass die Mannschaft sich noch mehr anstecken lässt von dem Surrounding und von den Fans. Und ich glaube, das beflügelt die Mannschaft im Kopf und mental so krass, dass sie regelmäßig im Volkspark über sich hinauswachsen. Das zeigt ja auch, dass du ein Derby drehst, dass du gegen Stuttgart den Last-Minute-Siegtreffer machst, dass du gegen Dortmund den Ausgleich machst, dass du Mainz 4-0 herspielst, wo du vorher auch kein gutes Spiel hattest. Das sind alles Anzeichen für mich. Die Mannschaft kann es, aber so als, sag mal, Standard-Level, wie sie performt, ist das, was sie im Volkspark regelmäßig zeigen, nicht das Standard-Level. Und das zeigt sich dann auswärts, wo halt dieser extreme Support in der Form nicht da ist. Das ist, so versuche ich mir das zu erklären.
Zahlen zu dem, was Lasse gerade gesagt hat. Wesentlich aggressiver im Pressing, wesentlich strukturierter im Pressing gegen Stuttgart und gegen Bremen als jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim. Also es ist also keine gefühlte Wahrheit, die wir jetzt hier besprechen gerade. Dann, wir sind viel, viel effizienter gewesen, unfassbar effizient gegen Bremen, sagen die XGs, unfassbar effizient gegen Stuttgart. Viel mehr als jetzt, gut, da zählt der Elfer mit rein, aber trotzdem sind die Zahlen einfach da auch klar. Luftduelle, überhaupt Zweikämpfe, viel besser, viel mehr auf dem Punkt gegen Bremen und Stuttgart als jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim. Dribblings hatten wir eben schon, was Selbstvertrauen und sowas angeht, was auch so ein bisschen das Gefühl angeht. Na klar traust du dich, wenn der Volkspark Roar einfach da ist, gehst du halt mal ins 1 gegen 1 und dann scheiterst du vielleicht mal und dann ist der zweite Ball wieder bei dir oder der dritte. All das haben wir jetzt gegen Hoffenheim überhaupt nicht gezeigt. Wir standen auch viel zu tief. Wie oft haben wir das Wort viel zu tief? Nicht so tief, nicht so tief. Ja, ja, das haben wir doch in den ersten Folgen schon besprochen. Von daher, die Gründe, warum wir am Samstag gegen Hoffenheim verloren haben, die sind uns ja allen bekannt. Das ist ja nichts Neues. Die Platte hat einen Sprung, hat Lasse eben so schön gesagt. Das haben wir schon alles x-mal diskutiert. Das heißt, das sind alles altbekannte Probleme. Irgendwie auch wiederum beruhigend, denn es kommen keine neuen Baustellen dazu, sondern wir haben diese eine Baustelle auswärts und die müssen wir halt einfach bekämpfen. Es ist einfach das, einfach in Anführungszeichen, für mich beschäftigt einfach das, wir kriegen keine Konstanz rein in unsere Leistung. Wir kriegen keine Konstanz rein und das letztlich macht eine mittelmäßige Mannschaft zu einer guten Mannschaft aus, dass du wirklich auch Konstanz reinkriegst. Ich kann dir auch einmal im Jahr einen herausragenden Ball auf dem Tennisplatz spielen, aber Top-Profis spielen den in einem Match 2000 Mal. Und das ist eben die Konstanz. Die sind nicht viel besser als alle anderen, die Djokovic und Nadals dieser Welt, aber die spielen halt jeden Ball herausragend gut. Und da sind wir doch weit von entfernt. Wir haben mal herausragend gute Leistungen und dann performen wir extrem unter, gegen Hoffenheim jetzt. Was aber auch, und dann könnt ihr sofort wieder reingehen, was aber auch irgendwie nach diesen beiden herausragenden Spielen gegen Stuttgart und Bremen vielleicht auch ein bisschen die Birne leer ist, mal kurzfristig. Und dass du dann noch, wenn du jetzt diese Spielpakete dir anguckst, die ich immer so sehe, du weißt, dass du Samstag nochmal ein richtig wichtiges Heimspiel gegen Frankfurt hast. Und vielleicht lag auch da der Fokus drauf, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt mal 6 Punkte geholt, wir haben ein gutes Polster, uns kann jetzt in dem Spiel am Samstag nichts passieren. Und ich glaube, dass wir am Samstag gegen Frankfurt eine ganz, ganz, ganz andere Mannschaft erleben werden, auch weil sich, glaube ich, Merlin das nicht nochmal bieten lässt.
Und wenn du alle Heimspiele der Saison gewinnst, dann bleibst du auch in der Liga. Aber
Der Druck ist halt
ja,
dann groß.
Genau, das ist ja ein wahnsinniger Tanz auf der Rasierklinge, wenn du sagst, unser Anspruch ist jetzt, jedes Heimspiel zu gewinnen, weil wir nur durch den Volkspark Raw und durch die Symbiose der Fans die Punkte holen können, die wir zum Klassenerhalt brauchen. Hm. Und wenn du dann quasi die Auswärtsspiele schon mental, das will ich keinem vorwerfen, aber für mich wirkt es irgendwie so, dass irgendwie die Auswärtsspiele dann mental vorher schon so ein bisschen vielleicht auch unterbewusst so weggeschenkt werden, weil du sagst, ja, machen wir im nächsten Heimspiel wieder. Aber das wird nicht auf Dauer gut gehen. Du kannst nicht in der Liga bleiben, nur durch Motivation und durch den Volkspark Raw. Ihr habt es ja eben gesagt, der zusammenfassende Spruch ist so eine Floskel. Das erste Zeichen für Qualität ist Konstanz und die haben wir nicht.
Ich würde den Umkehrschluss aber nicht gelten lassen, zu sagen, wenn du keine Konstanz hast, hast du keine Qualität. So,
ja.
Da gehe ich in der Richtung gehe ich nicht mit. Ich habe mir tatsächlich nochmal angeschaut, weil ich habe auch irgendwo gelesen, andere Mannschaften seien, insbesondere haben sie dieses Oliver Kahn-Gen, ja. Ich werde galliger, ehrgeiziger und gieriger, je mehr Antipathie mir entgegenschlägt. So, was ja tendenziell eher etwas ist, was man auswärts erlebt und nicht zu Hause.
Genau das, ja.
Und der HSV hat halt in seinen Heimspielen eben das genaue Gegenteil auf einer, ja, ich möchte fast sagen, entkoppelt von der sportlichen Performance laufenden Euphorie Welle reiten zu dürfen und einen unfassbaren, nahezu unbedingten Support zu erleben, der einen auch bei einem Spiel wie gegen Borussia Dortmund nach vorne treibt, wo man, bleibe ich bei, im Grunde über 85 Minuten die unterlegene Mannschaft ist, aber die eben einen Glauben entfacht, der dann wiederum Berge versetzen kann. Das ist der Volksparkeffekt gewesen in den Wochen. Jetzt habe ich mir die Auswärtsspiele mal angeschaut und dieses gegen einen Hexenkessel agieren, sehe ich beim HSV tatsächlich, korrigiert mir, wenn ihr es anders seht, in keinem unserer bisherigen Auswärtsspiele. Denn wir fangen jetzt mal in der Gegenwart an. Wir haben jetzt gerade in Hoffenheim gespielt. Das war alles andere als ein Hexenkessel, der gegen uns war. Im Gegenteil, mehr eigenen Support kannst du auswärts kaum haben als da. Davor haben wir in Augsburg gespielt. Da gilt Vergleichbares. Da waren auch unglaublich viele HSVerinnen und HSVer vor Ort. Also jetzt nicht, wir spielen hier gegen die gelbe Wand in Dortmund und alle finden uns scheiße und pfeifen uns aus von Minute 1. In Köln war das natürlich eine Atmosphäre, die aufgeladen ist, aber ich glaube auch nicht von ein Hexenkessel gegen den HSV. Ich glaube, da waren auch viele HSVerinnen und HSVer da. Das war insgesamt eine geile Atmosphäre, die eigentlich dann ja auch ansteckend sein könnte. Leipzig, auswärts in München, auswärts in Gladbach, auswärts bei Union Berlin. Wir haben dieses alle gegen uns eigentlich noch gar nicht gehabt. Im Gegenteil, wir haben in verhältnismäßig vielen Auswärtsspielen einen geilen Auswärtssupport sogar gehabt, der ja im Zweifel auch, wenn du hinten liegst, auch in der 85. Minute jetzt den Hoffenheim noch pusht aus der Kurve. Mhm. Das muss man ja auch mal, das ist ja überragend, was da wieder 10.000, 15.000 blau-weiß-schwarze HSVerinnen und HSV abgerissen haben. Also ich tue mich so schwer damit, ehrlich gesagt, in diese Heimspielkerbe irgendwie zu schlagen, weil es dann eben auch sowas gibt wie Heimspiel gegen Kiel, viele Kieler da, fast so ein bisschen Rivalitätenstimmung da, Pokal, Abend, Flutlicht und dann sowas Blutleeres. Also das passt irgendwie für mich nicht zusammen, aber ich bleibe dabei, wir sind mit 15 Punkten aus 14 Spielen im Soll, wo unsere Punkte auch herkommen, wir sind im Soll. Wenn wir jetzt irgendwas Zählbares ein oder meinetwegen optimal drei sogar gegen Eintracht Frankfurt mitnehmen können, kommenden Samstag, dann gehen wir so sorgenfrei in die kurze Winterpause, wie man sich das kaum schöner realistisch ausmalen kann als Aufsteiger. Und ich glaube, all das muss man immer mit berücksichtigen und man ist natürlich, man neigt dazu, so eine Spiele wie jetzt in Hoffenheim, glaube ich, schwärzer zu sehen, weil sie auch die jüngste Wahrnehmung sind, als sie vielleicht sind. Und dieses, was du eben sagtest, Jan, mit den Spielpaketen. Ich glaube, wir tun, wenn du eine Mannschaft hast, die so wellenartig performt wie der HSV, durchaus gut damit, immer eine Gesamtheit von einigen Spielen zu sehen. Ein, zwei im Vorausblick, das aktuell letzte und vielleicht die ein, zwei davor. Und wenn wir uns immer zwei, drei gespielte Spiele angucken und dann anderthalb oder zwei davon gut performt haben, dann muss das am Ende der Saison reichen, um genug Punkte zu holen. So. Aber es frustriert einfach, diese, diese Rückschritte, wo man das Gefühl hat, hey, scheiße, hier waren wir doch vor 14 Tagen erst. Wo ist der Next Step? Das ist einfach das, ich glaube, das geht ganz vielen so. Dann bleibt uns aber trotzdem noch, wir haben über Tore des Monats, Tore des Jahres und anderweitige Auszeichnungen geredet, aber auch für das Spiel in Hoffenheim wird es noch eine geben und das ist die eigentlich wichtigste von allen, nämlich das ist der Man of the Match des Volksparkgeflüsters und da bin ich auf eure Nominierung gespannt, aber insbesondere dann auch auf die unserer Hörerinnen und Hörer. Lasse, fahr den Jingle ab.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Dann fange ich heute mal mit meinem Man of the Match an. Ich mach's kurz. Der Spieler, der mir am meisten gefallen hat, für mich am meisten Gefahr ausgestrahlt wird, gestrahlt hat durch sein Tempo, auch wenn er oft sehr zentral positioniert war und nicht eigentlich auf seiner linken Seite, wo wir eigentlich dachten, wo er spielen würde, war für mich Fabio Baldé. Mein Man of the Match geht an Fabio Baldé für das Spiel.
Ja, dann kann ich gerne weitermachen. Ich vermute mal, der Notausgang mit ich nominiere die 15.000 Fans, die dabei waren.
Nee, das geht nicht.
Das ja,
geht,
glaub, da hatten wir schon mal als Spoiler, hatten wir schon mal ein paar Stimmen auf einige der Hörerschaft. Aber
das geht leider nicht.
Wir dürfen das nicht. Die Hörerinnen und Hörer dürfen das.
Ja, die dürfen alles natürlich. Gut, wenn ich mich für einen Spieler entscheiden müsste, dem ich hier überhaupt einen Award gebe für Man of the Match, dann mache ich es ganz technisch. Ich gucke einfach nur auf die Punkte und auf das, was die Performance-Werte hergeben bei Who Scored und keine Ahnung was. Und da ist Vieira mit einer Unterperformance, aber immer noch der beste HSVer und deswegen ist er mein Man of the Match.
Zwei wirklich gut nachvollziehbare Argumentationen. Letzte Woche war es so einfach, diese Woche war es wirklich schwer und ich habe mir auch so eine Behelfsargumentation zurechtgelegt. Nein, es ist nicht der Torwart-Joker. Das funktioniert bei diesem Spiel auch nicht so richtig gut, auch wenn er im Gegensatz zu vielen anderen auch nicht negativ abgefallen ist, unser lieber Daniel Heuer-Fernandes. Ich habe mich für Daniel El-Fadli entschieden. Einfach, weil ich mich sehr gefreut habe, dass er seine Verletzung offenkundig schneller auskuriert hat, als ich das befürchtet hatte. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, ihn in diesem Kalenderjahr noch wieder aktiv spielen zu sehen. Er ist mir nicht positiv, aber eben auch nicht groß negativ aufgefallen nach seiner Einwechslung. Ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist und das reicht einfach an so einem Tag dann aus, um mein Man of the Match zu werden.
In der Hörerschaft haben wir auf dem dritten Platz einen geteilten dritten Platz zwischen Zambi Lokonga und Capaldo. Auf Platz 2 haben wir Rayon Philippe und auf Platz 1 haben wir Fabio Baldé. Also Glückwunsch Fabio Baldé zum Man of the Match in diesem Spiel zum Vergessen, sag ich mal.
Wie heißt es dann so häufig in irgendwelchen Postgame-Interviews, wo dann jemand als Spieler des Spiels ausgezeichnet wird und dann heißt es so schön, können Sie sich jetzt gar nicht richtig drüber freuen, oder?
Ja.
Ja, Glückwunsch. Ja, was ist noch passiert in der großen HSV-Welt am vergangenen Wochenende? Da lassen wir ja ganz gerne auch einmal einen Blick auf das schweifen, was in der ersten Fußball-Bundesliga der Frauen passiert ist. Jetzt hat es wenig Spaß gemacht, über das Spiel unserer HSV-Männer in Hoffenheim zu sprechen. Und ja, es macht nicht deutlich mehr Spaß, über die Partie unserer Mädels in München zu sprechen. 0-6 heißt es am Schluss. Und ich habe das Spiel, muss ich offen gestehen, nicht gesehen. Ich habe ein, zwei Szenen nur gesehen und eine Berichterstattung darüber gelesen. Und wenn so ein Kurzbericht dann mit den Worten beginnt, ein auch in der Höhe hochverdienter Erfolg, dann spricht das Bände, weil ein halbes Dutzend sich abzuholen, egal ob man bei der aktuellen absoluten Benchmark, glaube ich, national antreten muss oder nicht, das ist extrem bitter und mit Sicherheit etwas, wo man einfach sagen kann, da kann man sich auch mal eine Reibe holen, das ist schon ganz anderen passiert und die Bayern thronen völlig unangetastet, also bei den Frauen wie bei den Männern an der Tabellenspitze. Ich glaube, die Frauen des FC Bayern haben jetzt nach 13 Spielen 4 Gegentore bekommen. Aber der Blick auf die Tabelle aus HSV-Frauenperspektive ist leider deutlich düsterer, als das bei den Herren der Fall ist. 13 Spiele, 7 Punkte, die schlechteste Tordifferenz jetzt nach dem 0-6. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, entweder die anderen Mannschaften, die sich mit unseren Frauen vermutlich bis zum Ende der Saison darum balgen werden, wer in der Bundesliga bleiben darf, entweder die machen größere, schnellere oder mehr Schritte in die richtige Richtung, was die Entwicklung angeht, oder wir stagnieren so ein Stück weit. Da möchte ich mir kein abschließendes Urteil erlauben, aber die letzten Spiele waren schon extrem bitter aus Sicht unserer Frauen. Und ja, ich und ich glaube, da spreche ich für uns alle, wir hoffen sehr, dass die echt fleißige Arbeit, die da gemacht wird, die da geleistet wird, Tag für Tag, Früchte trägt, dass nicht verzagt wird, sondern dass man weiter an den Weg glaubt. Und ich bin davon überzeugt, das haben die ersten Spiele der Saison gezeigt, dass unsere Mädels durchaus in der Lage sind, in der Bundesliga, zumindest wenn es darum geht, die letzten beiden Plätze in der Tabelle am Ende der Saison nicht zu belegen, konkurrenzfähig sein können. Aber ähnlich wie bei unseren Herren braucht es dafür eben 100% Woche für Woche. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, sind die Leistungen dann eben nicht so schwankend gewesen, immerhin wie bei den Männern, sondern einfach zuletzt schwächer als die Konkurrenz, die dann die Punkte jetzt geholt hat. Und so stehen wir jetzt auf dem Abstiegsplatz aktuell. Aber wir bleiben auch da optimistisch und positiv und glauben weiter an unsere Mädels, dass da auch der Turnaround gelingen kann in naher Zukunft. Und damit schauen wir voraus, und zwar auf das letzte Spiel des HSV in diesem Kalenderjahr. Am kommenden Samstag, wir haben es an ein, zwei Stellen kurz angerissen, wird Eintracht Frankfurt im Volkspark gastieren um 15.30 Uhr. Ja, ein großer Name, große Tradition, sicherlich wahnsinnig stimmungsvolle Atmosphäre, denn die Eintracht wird sicherlich auch mit mehr als zwei Neunsitzern hier anreisen in Hamburg. Das wird restlos ausverkauft und extrem laut, nehme ich an. Bevor wir auf die Tagesaktualität gucken und uns vor allen Dingen einfach auch mal fragen, worauf wird es ankommen, was können Schlüsse sein aus dem Hoffenheim-Spiel, was erwarten wir auch so ein bisschen für einen erfolgreichen Jahresausklang? Mottenkiste auf, Jan. HSV gegen Eintracht Frankfurt. Trochowski aus abseits verdächtiger Position, oder was hast du für uns ausgepackt?
Herausragend gutes Spiel damals. Ich gucke dann immer, okay, letztes Heimspiel, wie waren so die letzten Heimperformances vom HSV gegen die Eintracht? Ich habe ja hier regionalbedingt auch im Freundes- und Bekanntenkreis viele Eintracht-Fans. Das heißt, für mich ist das immer ein relativ interessantes Spiel auch, aufgrund von diversen Nachrichten, die immer ausgetauscht werden. Und lange Zeit haben wir nicht gegen die Eintracht gespielt. Das lag an unserer Liga-Zugehörigkeit. Der letzte Heimsieg des HSV, und da muss ich echt schlucken, gegen die Eintracht, der ist 14 Jahre her. Und das Schöne ist jetzt aber, wenn ich jetzt gleich so in die Aufstellungen reingehe von damals, ist ein richtiger Deep Dive in die Zeit Sport 1, DSF, Bundesliga News, 18 Uhr. Jetzt kommen gleich Namen, und ich weiß, das wird total lustig, weil ich habe mich heute Morgen in der Vorbereitung echt gefreut, diese Namen wieder zu hören. Es sind einfach so richtige Bundesliga All-Time Classics. Ich fange mal mit den Gästen an. Trainer bei den Gästen war Michael Skibbe. Hatte ich auch komplett vergessen.
Skibbe.
Gestern übrigens, glaube letzte Performance, der ist jetzt in Japan Trainer gewesen. Letzte Performance gestern bei ihm. Dann im Sturm bei der Eintracht. Dieser, der hat mich immer wahnsinnig gemacht. Der mit den langen Haaren, leichtes Haarproblem, Theofanes Gekas.
Oh, ja,
war bei der Eintracht vorne drin.
Der dann, Helikopter, ne?
Nee, Helikopter nee, war.
Das war Hashemian.
Hashemian war der Helikopter.
Oh Gott, ja, oh Gott.
Gekas
ja,
war Torschützenkönig für den VfL Bochum.
Ja, Wahnsinn. Mal. So, dann natürlich Patrick Ochs. Wer hat ihn nicht geliebt? Da war der Name auch Programm. Dann Martin Fehnin, auch eigentlich ein ziemlich geiler Stürmer. Altintop.
Ja,
Alex Meyer, Fußballgott, damals von Skibbe aufgeboten auf einer defensiven Mittelfeldposition. Auch spannend eigentlich. Dann, wer hat damals sein Debüt gefeiert bei der Eintracht? Sebastian Rode. Wirklich so eine richtige Eintracht-Legende. Im Tor natürlich bei der Eintracht, der kann es anders sein als Oka Nikolov, diese Eintracht-Legende. Und da dachte ich schon so, oh geil, was für ein Name einfach bei der Eintracht, fantastisch. Wir gewinnen das Spiel übrigens 1-0 und Skibbes Antwort ist, ich wechsle Sonny Kittel ein. Auch irgendwie geil, ne? Also,
der hat auch nicht so viele Spiele für Eintracht.
Nee, der war super oft verletzt. Ja. Johnny, wie Horst Rubesch sagen würde, Johnny Kittel, diverse Knieoperationen. Aber wurde dann damals eingewechselt. Und bei uns, und jetzt wird's richtig geil, natürlich im Tor Frank Rost, okay, in der Abwehr Westermann und Katschar, Katschar fand ich immer riesig, den habe ich geliebt als Spieler. Ja. Megatyp, defensives Mittelfeld, Zé Roberto und Trochowski, offensive Außenbahn, Piet Reuper und Eljero Elia vorne drin, Enis Benhatira und Van the Man, Ruud van Nistelrooy und dann wechseln wir Petritsch einfach ein, der macht es 1-0, wir gewinnen 1-0. Das war der letzte Heimsieg des HSV. Ich finde es einfach wunderschön, das sind so wirklich, also bei allen Deep Dives, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, fand ich es hier nochmal richtig geil, weil auf beiden Seiten so reine Bundesliga-Legenden stehen. Jetzt keine Spieler, wo du sagst, ja, die haben halt irgendwie Skorpion-Tore gemacht, aber an die Spieler hier, an Patrick Ochs und an Enis Benhatira und auch an Halil Altantop, da erinnere ich mich einfach noch 10 Jahre später dran.
Martin Fenin, auch, ja, so
auch
ein, so
geil, ey.
So ein, ja, aber so ein gescheitertes Talent.
Aber was ein Knipser auch.
Ja, also, das war so ein richtiger Knipser, aber der hätte eigentlich noch viel besser können. Aber das
keine
war,
Frage.
Ja,
keine
so
Frage.
Hyper, das war ja so ein Hypertalent.
Keine Frage. Ich hab mir gerade die Mühe gemacht, einfach die Seite zum Spiel auch nochmal aufzumachen. Wir bringen das Spiel am Ende mit 1-0 über die Zeit, weil Robert Tesche kommt in der 89. Minute.
Natürlich.
Ne? Und wer gar nicht zum Zuge kommt und einfach 90 Minuten zugeschaut hat auf unserer Bank, ist Erik-Maxim Choupo-Moting. Also das ist wirklich, das ist ein fantastischer Name.
Ja, also wirklich, das ist für mich, und das zeigt auch eigentlich, also für diese Gegner bist du aufgestiegen. No offense, für ein Auswärtsspiel in Hoffenheim bist du nicht aufgestiegen, aber für ein Heimspiel gegen die Eintracht an einem Samstagmittag um 15.30 Uhr bist du aufgestiegen. Du weißt, da kommt einfach so viel geile Geschichten rum. Wir haben jetzt nicht viel recherchiert, da kommen so viele geile Fans auf uns zu und das sind die Duelle, worauf du einfach richtig Bock hast. Also ich als Zuschauer habe da richtig Bock drauf. Auch wenn natürlich jetzt bei der Eintracht, um jetzt mal auf den Samstag so ein bisschen zu gehen, ist natürlich für uns jetzt gut, für die Eintracht nicht so gut, aber es fehlen bei denen schon noch echt 4 Leute, von denen ich sage, die sind eigentlich erste Elf. Wir hatten eben Johnny Kittel, jetzt haben wir Johnny Burkhardt, der fehlt. Wir haben Skiri, der fehlt. Wir haben Chaibi, der fehlt. Und wir haben Michy Batshuayi, der fehlt. Das sind schon 4 richtig gute Spieler, die bei denen fehlen. Und die Kritik, die ich eben am HSV geäußert habe, nämlich mangelnde Konstanz. Die Eintracht ist auch eine ziemliche Wundertüte, denn nachdem du 6-0 gegen Leipzig auf die Hose bekommen hast, rechnest du ja eigentlich nicht damit, dass du in Barcelona nur ganz knapp 2-1 verlierst. Und wenn du zur Halbzeit 4-0 gegen Köln verlierst und du das Ding fast noch unentschieden spielst und das am Ende 4-3 dich zu Ende rumpelst, ich habe die Eintracht dieses Jahr einmal live gesehen im Pokal hier gegen Koblenz und da hat man schon gesehen, dass die, wenn die wollen, und wenn die zum Spielen kommen, richtig geil kombinieren können, aber dass bei denen schon auch viele Dinge noch nicht stimmen, vor allen Dingen im Defensivverbund. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Die Bundesliga ist aktuell eine der torreichsten Ligen Europas und das liegt unter anderem auch an Eintracht Frankfurt.
Ja, wohl wahr. Wohl wahr. Aber genau das, was du gerade skizzierst, die letzten Spiele, dein Wunsch ist ja immerhin erhört worden, möchte ich mal sagen, auch aus HSV-Perspektive mit Blick auf die Tabelle, dass die Eintracht jetzt ihr Spiel zu Hause gegen Augsburg gewonnen hat. Du hattest ja hier die, ich sag's mal, Drohkulisse eines Trainerwechsels schon mal grob anskizziert. Nach dem 4-3 in Köln vor ein paar Wochen, in der Champions League 0-3 gegen Atalanta Bergamo, zu Hause ein Remis gegen noch nicht wirklich wieder konsolidierte Wölfe, dann das besagte Spiel in Leipzig, eine Niederlage in Barcelona, die man mit Sicherheit verschmerzen kann. Das ist nicht, also diese Volatilität in den Ergebnissen, dieser Wankelmut auch so ein bisschen mal völlig zu zerfallen und auch während eines Spiels eher plötzlich den Faden zu verlieren. Das ist ja etwas, und da sehe ich einen riesen Unterschied zum HSV, denn das passiert uns nicht. Wir sind in keinem Spiel dieser Saison bis dato irgendwie aus der Ordnung geraten. Wir haben unsere Spiele nicht verloren, weil wir plötzlich andere Dinge gemacht haben. Unser Spiel, wir haben jetzt ein Spiel mit 1-4 hoch und auch in der Höhe verdient in Hoffenheim verloren, aber wir waren einfach in nahezu allen wichtigen Komponenten des Spiels die 2, 3, 4, 5% weniger gierig, leistungswillig, bereit an diesem Tag als Hoffenheim und dann hast du halt einfach keine Chance gegen eine sehr gute Bundesligamannschaft. Frankfurt führt 4-0 gegen Köln und gibt das Ding beinahe noch her. Vergleichbares habe ich klopfe auf Holz, beim HSV in der Saison noch nicht gesehen. Im Gegenteil, auch ein Rückstand, wo man gar nicht weiß, Moment mal, wie kann das denn passieren? Da denke ich zum einen an ein Heimspiel gegen Wolfsburg, wonach wir weiter ein gutes Spiel machen und uns einzig und alleine dafür kritisieren müssen, die Tore nicht gemacht zu haben, aber auch das Comeback und das Aufstehen in einem Derby gegen Werder, wo wir hinten liegen nach einer tollen ersten Halbzeit und Bremen eigentlich nichts gemacht hat. Wir kassieren dann den Ausgleich nach dem tollen 2:1 und trotzdem bleiben wir dran. Und zu Hause. Und diese Parameter, Heimspiel etc., das kommt jetzt wieder. Und selbst wenn wir vor Probleme gestellt werden, wenn Frankfurt in Führung geht hier, dann habe ich mit unserer Mannschaft überhaupt keine Sorge dafür, dass wir irgendwie auseinanderbrechen, zerfallen oder in unsere Einzelteile zerlegt werden oder uns selber zerlegen. Und das ist, glaube ich, was, wenn wir sagen, viel in der Inkonstanz eint uns, das ist etwas, was ich bei Eintracht Frankfurt tatsächlich gesehen habe in der Vergangenheit, was ich bei uns so noch nicht gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, gegen eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, das ist eins dieser Spiele, für das der Satz nur mit wirklich 100% durch alle Mannschaftsteile, durch die Spieler, nicht 1-11, sondern 1-15, haben wir eine Chance. Aber wenn wir diese 100% auf den Platz bringen, dann haben wir auch eine sehr gute Chance und dann haben wir auch gute Aussichten, hier was mitzunehmen. Du hast eben von Problemen gerade in der defensiven Ordnung gesprochen, jetzt in Augsburg. Ich weiß nicht, ob da Belastungssteuerung, wie man ja so schön sagt, auch eine Rolle spielt. Aber das ist ja trotzdem, das liest sich ja trotzdem noch extrem gut, was da ist. Da kommt ein Kan Usun von der Bank, den ich für einen sensationell guten Spieler halte. Also das
eine Bombe.
Ist ein Riesenspieler, dem man mit Sicherheit einen Gefallen tut, wenn man ihm einen Rückenfreihalter ein Stück weit an die Seite stellt, weil dann kann er so ein bisschen so agieren, vielleicht wie Lokonga bei uns, dieses Box-to-Box-Spiel. Wenn er jetzt aber agieren muss und sozusagen derjenige ist, der einem anderen Kreativen den Rücken frei halten muss, dann kann das sein und dann kann ich mir das gut vorstellen, dass es auch da entweder alle mit zu viel Schaum vorm Mund nach vorne treibt, was Lücken reißt. Da erinnere ich mich an ein Spiel Frankfurt gegen Union Berlin, wo Union Berlin gefühlt dreimal ohne irgendwas an Restverteidigung von Eintracht Frankfurt noch vorzufinden, allein aufs Tor zuläuft. Da fehlt es dann einfach irgendwo auch an einer Balance innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, das kann und wird auch definitiv etwas sein, wo Merlin Polzin ansetzen kann, zu sagen, wir müssen versuchen, Eintracht Frankfurt irgendwie in eine Situation zu bekommen, wo sie die Balance verlieren. Weil wenn das passiert, dann kippt zumindest situativ dieses gesamte Frankfurter taktische Kartenhaus in sich zusammen und dann ist da keine Ordnung da. Und solche Situationen, glaube ich, gilt es zu erzwingen. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das gelingen kann, mit einem guten Matchplan solche Situationen herbeizuführen.
Wenn ich jetzt auf die Ausgangslage gucke und mal die aktuelle Form außen vor lassen würde, würde ich sagen, es wird ein super schweres Spiel. Ich habe Frankfurt vor der Saison im Tabellentipp auf 2 getippt, ihr jeweils auf Platz 3. Wenn man sich den Kader anguckt, ist das ein fantastischer Kader. Jedoch muss man auch sagen, dass der vorne, sie haben keinen richtigen Stürmer momentan. Sie genau. Versuchen auch so ein bisschen ohne Stürmer zu spielen. Jetzt hatte gegen Augsburg hat Knauf da gespielt. Ja. Dann wurde Bahoya eingewechselt, der eigentlich auch links außen ist. Wahi hat auch schon ein paar Spiele gemacht, aber noch kein Tor geschossen diese Saison. Dann hast du Jessica Gangkamp, der irgendwie nur 90 Minuten oder so gespielt hat, also noch gar keine Option scheinbar ist vorne im Sturm. Und daher versuchen sie es immer so ein bisschen mit Bordmitteln zu lösen und so ein bisschen diesen Mittelstürmer wegzulassen. So ein bisschen wie beim HSV, die Parallele. Ja. Die sind jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Und ja, aber wie du es gesagt hast, Can Usun ist eine Bombe, also für mich ein herausragender Fußballer.
Enzo Doan ist für mich einer der Unterschiedsspieler.
Sky is the limit. Ja, Enzo Doan brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist gefühlt, seitdem er in Freiburg, noch mal besser geworden bei Frankfurt. Also es sind alles schon sehr spannende, sehr kreative, technisch unfassbar starke Offensivspieler, die auch sehr variabel sind. Und dadurch können sie halt diesen fehlenden Stürmer auch ein bisschen auffangen. Aber das ist für mich auch ein ganz kleiner Schwachpunkt, was Frankfurt hat, dass sie niemanden, diesen typischen Vollstrecker vorne haben sie nicht, wie früher in den Vorjahren, wo sie hier regelmäßig diese Superstürmer hatten, die sie dann für 100 Millionen irgendwie nach Real Madrid verkauft haben oder Paris oder so weiter und so fort. Also das ist für mich ein Unterschied und das ist auch das Spiel gegen Augsburg, da haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, das war ein 1-0, hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können in meinen Augen. Von daher wenn der HSV 100%ig fokussiert ist und wir diese Attitüde an den Platz, auf den Platz bringen, die wir auch in den letzten Heimspielen auf den Platz gebracht haben, weiß ich nicht, warum wir da nicht was holen sollen könnten. Also bin eigentlich auch ehrlicherweise auch guten Mutes, auch nach so einem Scheißspiel wie gegen Hoffenheim.
Was ich halt sehe, ist, dass die Eintracht noch nicht diese Mannschaft ist, die sie eigentlich sein könnten, sondern sie sind mit sehr, sehr guten Einzelspielern besetzt auf vielen, vielen Positionen. Ihr habt sie gerade alle genannt. Ich finde zum Beispiel auch den Rechtsverteidiger Christensen überragend.
Ja, der ist auch super.
Ein richtig geiler Typ. Aber ich sehe noch nicht, dass das Kollektiv funktioniert. Die von euch eben genannten Spiele, Bergamo zum Beispiel, das war ein okayes Spiel und es reichen 5 Minuten Bergamo, um 3 Tore zu machen. Eigentlich müssen die in 10 Minuten können die 5 Tore machen und die Eintracht vollkommen zerlegen. Dem FC reichen nachher hinten raus 10 gute Minuten, um das Spiel fast noch zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Also es ist wirklich so, dass die zwar gute Einzelleistungen bringen, aber auch Topmöller ist nicht frei von Kritik. Und man merkt einfach an vielen Stellen, dass es ihm noch nicht gelungen ist, das Ganze in eine Balance zu kriegen aus Offensive und Defensive. Sie können mit Einzelaktionen jede Mannschaft daher spielen, aber ich glaube auch, dass wir zumindest mal in einem Heimspiel, und das ist ja zum Glück, schon einen Schritt weiter sind und der Eintracht auch wehtun können, aber beide haben natürlich Schwächen in der Offensive im Abschluss und vielleicht mal gucken, was Martin Fehnin so macht. Vielleicht hat er ja noch Zeit.
Ich habe übrigens vorhin geguckt, wo der so war. Dann irgendwo in Tschechien, dann war er beim Chemnitzer FC, dann war er irgendwo in Frankreich 4. Liga. Also ja, der ist viel rumgekommen. Der konnte aus seinem Talent am Ende nicht viel machen. Ich glaube, direkt nach Frankfurt war er bei Cottbus und dann ging die wilde Fahrt durch die Niederung des internationalen Fußballs los.
Ein Weltenbummler.
Ein fußballerischer Kosmopolit, ganz genau.
Ja.
Dann haben wir zum Abschluss dieser Folge für euch alle da draußen noch eine ganz, ganz große Podcast-Empfehlung. Das ist ja heute hier im Vergleich zu den letzten Wochen, wo es auch noch deutlich mehr zu besprechen gab, eine verhältnismäßig kurze Folge jetzt für euch des Volksparkgeflüsters. Das heißt, in eurem Podcatcher ist vielleicht noch ein bisschen Platz. Der oder die ein oder andere von euch wird es sicherlich schon gehört und auch mitbekommen haben. Unser lieber Lasse war in der vergangenen Woche bei Max Jakob Ost im Rasenfunk zu Gast. Ich glaube, Lasse, das sage ich jetzt für Jan und mich, du hast nicht nur dich, sondern aus unserer Sicht auch unseren kleinen Familienpodcast hier fantastisch vertreten. Das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Das ist ein ganz interessantes und spannendes Gespräch zwischen Max und Lasse zum HSV und nicht nur der aktuellen Situation, sondern auch so ein bisschen dazu, wo kommt der HSV eigentlich her? Warum sind beim HSV Dinge so, wie sie sind? Und warum sind manche Dinge eben nicht so, wie sie sind? Und ja, ladet euch das in eure Podcatcher. Das macht Spaß zuzuhören. Das sind kurzweilige, 2,5 Stunden.
Und wer ein Bild dazu haben will, gibt es auch bei YouTube. Also wenn ihr mich gerne 2 Stunden beobachten wollt, wie ich dafür Max ausgefragt werde, dann auch in Farbe und mit Bild.
In HD. Lasse in HD. Oh ja. Was will man mehr? Wir danken euch auch heute wieder fürs Zuhören. Hoffen, die Folge hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wünschen euch, sofern ihr wollt, viel Spaß beim Rasenfunk. Und ja, einmal in diesem Kalenderjahr wollen wir für euch noch eine Folge aufnehmen. Und zwar am liebsten nach einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche. Dann sind wir wieder für euch da. Dann runden wir das Kalenderjahr des HSV ab, läuten die Weihnachtsglocken und verabschieden uns dann für das Kalenderjahr 2026. Bis dahin, in diesem Sinne, bleibt gesund und
nur der HSV.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.